Ich habe so lange von diesem Moment geträumt. Und als dann der Moment da war und ich habe die Erde vor mir gesehen, ey, das war boah, so erst ein mulmiges Gefühl in der Magengrube, wo ich gedacht habe, ich bin jetzt ja wirklich ein Außerirdischer, weg von der Erde. Und dann siehst du plötzlich die Atmosphäre, da ist so ein ganz dünner Flaum um die Erde rum. Und du weißt mit einem Blick, alles, was das Leben auf der Erde möglich macht, ist diese Atmosphäre.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.
Als kleines Kind träumten viele vom Weltall. Matthias Maurer ist Astronaut und hat diesen Wunsch realisiert. Matthias, war das dein Kindheitswunsch?
Um ehrlich zu sein, war bei mir der Traum, Astronaut zu werden, ein Erwachsenentraum. Als Kind habe ich natürlich gerne in den Himmel geschaut und ich habe dann die Flugzeuge gesehen. Ich wollte eigentlich Pilot werden damals. Das war mein Kindheitstraum. Dass ich mal Astronaut werden würde, das war so weit weg von mir, das konnte ich mir damals gar nicht vorstellen.
Das klingt ja schon mal ziemlich interessant und wir werden gleich die einzelnen Schritte ja zu diesem Weg und zu diesem Beruf auch verfolgen. Aber erstmal mehr zu dir. Kannst du dich einmal vorstellen?
Mein Name ist Matthias Maurer und ich bin Astronaut. Ich war 2021 im November zur Raumstation geflogen, bin dort geblieben bis zum Mai 2022, war also ziemlich genau 6 Monate oben im All. Bevor ich Astronaut wurde, war ich von der Ausbildung her Werkstoffwissenschaftler. Das ist ein Ingenieursstudiengang, was vielleicht den wenigsten Hörern etwas sagt, aber ist so eine Mischung aus Maschinenbau und Chemie. Also der Fokus des Studiums liegt darauf, neue und bessere Werkstoffe zu entwickeln.
Das klingt super interessant, auch etwas kompliziert für meinen Geschmack. Aber als Kind hört man ja so oft davon, ja, Astronaut und ich möchte gern oben in die Lüfte fliegen. Jetzt hast du gerade erklärt, dass es bei dir eher ein Erwachsenenwunsch war. Und warum bist du denn schlussendlich denn doch Astronaut geworden?
Ja, also dieser Erwachsenentraum, Astronaut zu werden, das fing bei mir ganz genau 2008 an. Da bin ich nach Hause gekommen und habe abends in den Nachrichten gesehen, die ESA, die Europäische Raumfahrtagentur, sucht neue Astronauten. Dann habe ich mir überlegt, Moment, was macht denn eigentlich ein Astronaut? Früher waren es so, die Astronauten, das waren tollkühne Typen, die sind dann in so eine Rakete eingestiegen und sind dann ins Weltall hochgeflogen. Die mussten ganz schnell lenken und steuern, also es sind Testpiloten gewesen normalerweise. Und das war alles super gefährlich. Aber heute ist es so, der Computer steuert die Rakete. Und wir Astronauten beim Start, wir sitzen dort eigentlich nur noch drin und überwachen die Systeme, dass der Computer alles richtig macht. Und dann kommen wir oben an auf der Raumstation und sind dann 6 Monate dort schwerelos. Und wir sind dort, um zu forschen. Also der Schwerpunkt wirklich liegt darauf, zu forschen. Forschen, was wir in der Schwerelosigkeit lernen können, das ist unterschiedlich zu den Sachen, die wir hier auf der Erde machen. Und bei vielen Prozessen, die wir auf der Erde nicht verstanden haben, ist die Schwerkraft so ein Hindernis. Und deswegen machen wir die Experimente dann im All. Und dann lernen wir Sachen und das können wir dann auch für uns Menschen auf der Erde dann einsetzen. So, und für mich, ich war damals schon Ingenieur und wir fliegen ja mit der besten Technologie in den Weltraum. Also das hat gut gepasst und ich habe auch geforscht an neuen Werkstoffen und deswegen hat mich das Thema Forschung sehr gut interessiert. Und dann habe ich in verschiedenen europäischen Ländern studiert und ich mag das, in einem internationalen Team zu arbeiten, wo man verschiedene Sprachen spricht und dann auch in verschiedenen Ländern unterwegs ist. Und dann natürlich das Abenteuer, auf einer Rakete zu sitzen und ins Weltall hochgeschossen zu werden. Und diese Kombination, das war für mich der Grund, Astronaut zu werden. Also die beste Technologie, die verfügbar ist. Wissenschaft zu machen, und zwar nicht nur in einem Feld, sondern in verschiedenen Feldern. In Medizin, in Werkstoffen, in Physik, in Chemie und auch Pharmazeutik. Und dann, wie gesagt, internationales Umfeld und das Abenteuer.
Also man merkt richtig, du bist definitiv im richtigen Beruf und dass der Beruf des Astronauten auch so vielschichtig ist, überrascht mich auch, aber finde ich total toll. Du meintest, du hast das im Fernsehen gesehen. Was waren dann die nächsten Schritte? Also wie wird man überhaupt Astronaut?
Genau, ich lebe jetzt in Köln. Vorher habe ich nicht in Köln gelebt, aber Köln ist der einzige Platz in Europa, in dem Astronauten oder Menschen zu Astronauten ausgebildet werden können. Ja, das heißt, bevor man jetzt Astronaut wird, muss man erst einmal ein Auswahlverfahren überstehen. Ich habe das damals im Fernsehen gesehen, dass die ESA Kandidaten sucht. Aber ich war nicht der Einzige, der das gesehen hat. Da mit mir waren noch mindestens 8500 Menschen, die das auch gesehen haben und haben gesagt, oh, ich will auch Astronaut werden. Ja, aber wir haben im Endeffekt nur 7 Plätze gehabt. Das heißt, um aus 8500 Kandidaten 7 dann rauszufiltern, das braucht lange Zeit. Das hat genau ein Jahr gedauert. Es waren viele Testverfahren. Am Anfang musste man da schriftliche Tests machen und erstmal einen Brief an die ESA schicken, viele, viele, viele Fragebögen ausfüllen und dann wurden die ersten 90% der ganzen Bewerber wurden schon aussortiert. Und die anderen wurden dann erst nach Hamburg geschickt und mussten dort so eine Art Pilotentest machen. Also jeder, der bei der Lufthansa Pilot werden will, der macht auch so einen Test. Und dann muss man computerbasierte Aufgaben machen, wirklich zeigen, dass man gut rechnen kann, dass man mechanisches Verständnis hat, dass man auch gut Englisch kann, dass man sich Sachen gut merken kann. Ja, dann später muss man mit Psychologen reden und die gucken dann, ob man sozial kompetent ist. Das bedeutet, kann ich gut mit anderen Menschen in einem Team arbeiten? Das ist nämlich ganz, ganz wichtig. Ja, später kommen dann noch medizinische Tests dazu, weil als Astronaut muss man natürlich auch gesund und fit sein. Also wir müssen nicht jetzt fit sein wie ein Olympiateilnehmer, aber schon sehr fit sein. Und ja, und dann am Schluss hatte ich halt Glück und bin ausgewählt worden.
Sehr krass und anscheinend auch ein super langjähriger Prozess. Du meintest gerade, dass da auch einiges dazugehört hat, auch körperlich, aber ihr habt auch mit Psychologen gesprochen, also auch vieles mit eurer mentalen Gesundheit. Wie hast du dich denn körperlich und mental diesen Herausforderungen der Raumfahrtmission gestellt? Wie hast du dich vielleicht auch vorbereitet darauf?
Ja, nachdem ich die Auswahl bestanden hatte, fängt man natürlich an mit dem Training. Und das Training ist hier in Köln am Astronautenzentrum am Anfang. Und später muss man dann aber auch in andere Länder fahren, wo man dann auch ausgebildet wird, hauptsächlich USA, Russland, Kanada, Japan. Ja, und Teil dieses Trainings ist natürlich in einem Klassenraum zu sitzen und die Technik zu lernen. Das ist dann wie in der Schule oder wie in der Uni. Aber viel ist auch körperliche Aktivität. Wir müssen Sport machen und dann haben wir natürlich Fitnesstrainer, die sich um uns kümmern. Dann haben wir auch Ernährungsberater, die uns sagen sollen, was wir am besten essen und was wir nicht essen sollen. Und dann haben wir aber auch Psychologen, die uns unterstützen können. Wir haben auch Teamtraining, wo man dann lernt, wie man gut mit anderen Menschen zusammenarbeitet, auch wenn es mal Konflikte gibt, weil wir alle sind ja Menschen und keiner von uns ist perfekt. Und das muss man halt erst einmal verstehen, dass jeder seine Macken hat und die Macken halt unterschiedlich sind. Aber wenn man dann mal angeeckt ist, dass man dann auch wieder auf ein gutes Niveau zurückkommt und dann wieder weiter konstruktiv miteinander arbeiten kann. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und dafür haben wir natürlich unsere Trainer und Ausbilder, die uns da geholfen haben.
Warum würdest du denn sagen, ist die Zusammenarbeit und eben das Vertrauen innerhalb eines Raumfahrtteams so wichtig?
Ja, du musst dir vorstellen, wenn wir im Weltraum unterwegs sind, dann sind wir 7 Menschen in einer Raumstation und wenn etwas passiert, dann sind wir auf uns alleine gestellt. Das heißt, wenn es dort oben Feuer gibt, dann müssen wir das Feuer löschen. So, und dann kann es nicht sein, dass wir zum Beispiel ein Sprachproblem haben. Also ich war der einzige Deutsche dort oben zu dem Zeitpunkt. Wir hatten dann auch noch 3 Amerikaner, also die reden dann Englisch, und 3 Russen, die reden dann Russisch. So, und wenn es dann darum geht, wir müssen schnell ein Feuer löschen oder ein anderer Notfall, auf den wir uns vorbereiten, ist ein Loch in der Wand von der Raumstation, wo dann die ganze Luft entweichen würde. Draußen im Weltall ist ja Vakuum und dann würden wir ersticken, wenn die Luft aus unserer Raumstation rausgeht, dass wir halt schnell dann dieses Problem lösen. Das heißt, wir müssen nicht nur alle gut die gleiche Sprache sprechen, sondern wir müssen auch gucken, dass wir dann technisch zusammenarbeiten können. Dass jeder, kann ja nicht jeder den Feuerlöscher in die Hand nehmen und versuchen zu löschen, weil mit 7 Leuten den gleichen Brand zu löschen. Also die Arbeit muss aufgeteilt werden. Und das muss funktionieren. Es muss wirklich ein perfektes Team sein. Und wenn du jetzt am Tag vorher Streit hattest und redest nicht mit den anderen, dann ist es vielleicht in so einer Gefahrensituation, bist du dann als Team nicht mehr in der Lage, die Gefahr zu bekämpfen. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns nie streiten. Wir können natürlich auch mal diskutieren, logisch, und andere Meinungen haben. Nur dass wir nie uns streiten und das Zwischenmenschliche zu einem Problem wird bei der Ausführung unserer Arbeiten.
Dafür meinst du ja auch, werdet ihr von Psychologinnen und Psychologen unterstützt. Wie kann diese Unterstützung denn genau aussehen?
Die Unterstützung der Psychologen ist hauptsächlich in der Vorbereitung. Also wir haben Trainingseinheiten, wo dann uns vermittelt wird, wie unterschiedlich die Menschen sind. Und wenn ich etwas sage und das für mich vielleicht ganz eindeutig klingt, dann kann es für einen anderen Menschen doch irgendwie etwas anderes bedeuten, weil ich vielleicht meine Wörter nicht so gut ausgewählt habe oder weil ich auf Englisch spreche und bin aber jetzt kein englischer Muttersprachler und habe vielleicht ein Wort gewählt, was für den Amerikaner noch eine Zusatzbedeutung hat. Ja? Also erst einmal so diese Kommunikation, was kann ich da falsch machen? Und das nächste ist natürlich auch, wie gehe ich mit meinen Menschen um und wie gebe ich denen Feedback? Wir alle machen ja Dinge, von denen wir gar nicht bewusst wahrnehmen, dass es vielleicht den anderen ärgert. Ja, also das beste Beispiel ist, wer in einer WG wohnt, da gibt es öfters mal ein bisschen Streit, weil der eine denkt, hier die anderen räumen nicht gut auf und ich bin der Einzige, der immer am Putzen ist. Und die anderen denken, das ist doch perfekt aufgeräumt. Also verschiedene Wahrnehmungen von der gleichen Umgebung, von dem gleichen Problem. Und dann ist es natürlich wichtig, dass man lernt, darüber zu reden. Und dann aber nicht erst im Streit mit darüber sprechen, sondern vorher. Und dann gibt es ganz coole Tricks, wie man so Situationen perfekt lösen kann. Und jeder geht nachher mit einem Lachen raus aus diesem Gespräch und nicht total verärgert oder der eine weint und der andere ist Wut entbrannt da mit hochrotem Kopf. Also das gleiche Problem kann man viel, viel eleganter lösen, wenn man halt gelernt hat, wie man solche Probleme angeht.
Hast du ein paar Beispiele für diese Tricks?
Ja, also darüber sprechen, das ist wichtig. Zum Beispiel hatten wir eine Vorbereitung für uns als teambildende Maßnahme, haben gesagt, okay, jetzt reden wir heute mal eine Stunde lang sehr offen übereinander. Normalerweise sind Amerikaner sehr, sehr höflich und die sagen immer nur alles top und super, Matthias. Aber jetzt in der einen Stunde haben wir dann gesagt, jetzt reden wir wirklich mal Klartext. Und dann waren wir zum Beispiel auch oben später im All und ich war in meinem Columbus-Modul, das ist das europäische Forschungslabor, und ich habe mir immer Mühe gegeben, das ordentlich aufzuräumen. Aber dann irgendwie hatten wir diese eine Stunde. Dann sagen meine Kollegen zu mir, hey Matthias, dein Columbus-Modul, das ist echt total durcheinander. Du musst, ständig fliegt uns hier irgendwo eine von deinen Socken um die Nasen, wenn wir hier reinschweben. Oder auch hängst dein Handtuch da auf, wo ich normalerweise arbeiten will. Und so weiter und so fort. Also, und ich irgendwie, oh, ich habe mir doch so viel Mühe gegeben. Aber dann habe ich gemerkt, das ist immer noch nicht genug gewesen. Also ich hatte das nicht erkannt. Und hätten die mir das nicht gesagt, dann hätte ich das halt nie bewusst gewusst. So, und erst wenn du weißt, wo die anderen ein Problem haben, dann kannst du natürlich auch handeln. Und für mich war es überhaupt null Aufwand, mein Handtuch woanders hinzuhängen und meine Socken, klar, in der Schwerelosigkeit schweben die Sachen gerne mal weg, aber die einfach ein bisschen besser festzuschnallen. Also wir haben da so Gummibänder, wo du dann deine Klamotten drunter klemmen kannst oder auch Taschen, wo wir so reinmachen. Das war wenig Aufwand für mich, aber es hat im Endeffekt die Laune von meinen Kollegen doch deutlich positiv beeinflusst.
Ich stelle mir das ziemlich lustig vor, wie man in seinem Berufsalltag ist und auf einmal eine Socke an einem vorbeifliegt. Wie beeinflusst denn dein Beruf dein Privatleben? Ich meine, du warst 6 Monate lang im All. Das hat auf jeden Fall schon einen Einfluss, oder?
Ja, also die meisten Leute denken, das Schlimmste an diesem Job ist, 6 Monate weg von zu Hause zu sein. Aber bei mir war es ja so, oder bei jedem europäischen Astronauten, dass wir die Ausbildung meistens auch komplett im Ausland machen. Also wir können in Köln nur einen Teil der Ausbildung machen, nämlich das Training für das europäische Forschungslabor Columbus findet bei uns statt. Aber wie die Raumkapsel funktioniert, wie die Rakete funktioniert, wie die anderen Module funktionieren, das lernen wir alles im Ausland. Und zwar immer in dem Land, was dieses Modul dann gebaut hat. Also gehe ich zum Beispiel für das japanische Modul, muss ich nach Japan fliegen und bin dann dort ein paar Wochen und lerne dort in deren Modul zu arbeiten. Dann gehe ich nach Russland und lerne in Russland dann auch auf Russisch, die Sprache muss ich auch lernen, wie die russischen Module funktionieren oder wie ich mit dem russischen Raumanzug einen Weltraum-Außenbordeinsatz durchführe, also so eine Art Weltraumspaziergang. Und dann fliege ich in die USA und bin dann in Texas und lerne dort, wie die amerikanischen Module funktionieren. Dann muss ich nach Florida und lerne dort, was wir alles vor dem Start und nach der Landung zu berücksichtigen haben. Und dann muss ich nach Kalifornien und lerne dort, wie die SpaceX-Rakete funktioniert. Also man ist ziemlich viel unterwegs. 2 Jahre lang war das bei mir. Und diese Zeit bin ich immer ohne Familie unterwegs. Und im Endeffekt sind es daher nicht die 6 Monate weg von zu Hause, sondern es sind eigentlich 2,5 Jahre weg von zu Hause. Und das ist wahrscheinlich so das Anstrengendere. Und das hat dann auch Auswirkungen auf das Privatleben.
Das hört sich super zeitintensiv an und, wie du auch schon zu Beginn meintest, ja total international. Etwas, was ich unbedingt einen Astronauten fragen wollte, ist, wie fühlt sich Schwerelosigkeit an? Also wie ist es, schwerelos zu sein und wieder auf die Erde zurückzukommen? Also was macht das überhaupt mit dem Körper?
Ja, also bei der Schwerelosigkeit bist du so, sag ich mal, so schwerelos wie ein Schmetterling. Das ist so angenehm, es ist so schön zu schweben, das ist total toll. Und das Interessante ist, dein Gehirn gewöhnt sich sofort daran. Du bist dort oben und nach einem Tag denkst du, ja natürlich schweben hier alle, weil warum sollten wir auch gehen? Also schweben ist, das ist total toll und angenehm. Und du tippst mit einem Finger irgendwo dagegen, gegen die Wand und dann schwebst du schon durch die Raumstation, bis du halt wieder auf der anderen Seite an eine andere Wand kommst. Ja, und das ist natürlich lustig, wenn du auch so Sachen machen willst, wie einen Purzelbaum schlagen oder tanzen in der Schwerelosigkeit. Das ist alles, geht alles viel, viel einfacher als hier auf der Erde. Was aber anstrengender ist, ist, wenn du arbeiten musst. Weil klar, hier auf der Erde ist so, du nutzt deine 2 Hände und dann hast du dein Werkzeug und das Werkzeug legst du mal einfach dann auf den Tisch oder so. Und dann kannst du irgendwo mit den Händen an einem Gerät arbeiten oder an einem Versuch arbeiten. Aber in der Raumstation, in Schwerelosigkeit, ist es so, wenn du immer am Schweben bist und dann willst du zum Beispiel einen Schalter oder einen Knopf drücken und dann drückt dieser Knopf auch dich und du schwebst weg. Also musst du dich immer irgendwo festhalten. So, entweder hältst du dich jetzt mit einer Hand fest und dann hast du nur noch eine zum Arbeiten, das ist auch lästig. Oder du musst dich mit den Füßen irgendwo festhalten. Wir haben dort so Stangen, da kannst du die Füße drunter klemmen. Und dann bist du ein bisschen stabiler. So, und dann legst du dein Werkzeug nicht auf den Tisch, sondern du legst es irgendwo hin mit Klettband, weil ansonsten schwebt das ja weg. Und ständig schwebt dir irgendwann ein Material weg. Also das ist viel, viel, sag ich mal, anstrengender, deine Arbeit zu kontrollieren, weil die Sache, die Dinge alle ständig wegschweben. Und etwas, was du in 5 Minuten auf der Erde machst, dafür brauchst du 3-mal so lange im Weltall.
Als du dann wieder auf die Erde kamst, war das dann auch so, dass du teilweise vergessen hast, dass jetzt nicht alles schwebt und dass du vielleicht auch mal einen Stift oder so losgelassen hast, weil du dachtest, es schwebt, und dann ist er einfach hingefallen?
Ja, da gibt es die guten Beispiele, dass die amerikanischen Astronauten am Anfang, als sie aus dem Weltraum zurückkamen, die wollten dann nach der Landung die teuren Futterapparate, mit denen sie die Fotos gemacht haben im Weltall, die wollten es dann den Technikern geben und haben gesagt, hier, nimm mal. Und haben da so einen kleinen Schubs nur gegeben und dachten, das schwebt jetzt zu dem Techniker. Aber natürlich sind die teuren Kameras dann auf den Boden gefallen, waren kaputt. Und deswegen schärft uns die NASA immer ein, okay, nach der Landung schweben die Dinge nicht mehr. Die nehmen uns sofort alles weg, was teuer und wertvoll ist, damit wir es nicht irgendwie versuchen, schweben zu übergeben. Ja, also mir wurde das so oft wiederholt, Vorsicht, hier schwebt nichts mehr, dass ich dann auch wirklich mich dran gehalten habe und das nicht vergessen habe. Ich habe nichts kaputt gemacht nach meiner Landung.
Okay, das ist ja schon mal beruhigend. Gab es denn einen besonders prägenden Moment während deiner Raumfahrtkarriere?
Ja, es gab viele tolle Momente. Und ich meine, das Ganze, also das Training in den verschiedenen Ländern, das hört sich jetzt einerseits anstrengend an, aber ich habe das genossen. Das war für mich immer auch wie ja, ein neues Land entdecken, eine neue Kultur entdecken und dann wirklich integriert zu sein, auch sehr schnell. Also das war alles super spannend. Ich habe viele Dinge lernen dürfen. Als Astronaut musst du ja auch Trainingseinheiten machen, die kein normaler Mensch so machen darf. Also ich durfte zum Beispiel 2 Wochen auf einer Unterwasserstation leben, 20 Meter unter der Wasseroberfläche, und war dann immer wieder ausgestiegen dort und über den Meeresboden gewandert, mehrere Stunden lang. Das war so eine Art Training für eine Mars-Exploration. Super spannend. Dann natürlich der Raketenstart. Das ist total mega, wenn die Rakete zündet und du wirst in die Sitze gepresst und fliegst dort hoch ins All, und nach 10 Minuten schon bist du 28.000 Kilometer schnell und dann bist du am Schweben für ein halbes Jahr. Ja, und dann durfte ich natürlich auch einen Weltraumspaziergang machen, und das war super toll. Das war so wie Alice im Wunderland, als er in den Brunnen reinfällt und dann plötzlich bist du in der Zauberwelt.
Also krass, was ist das für ein Gefühl, aus dem Weltraum auf die Erde zu schauen?
Also das Schönste ist natürlich der Blick auf die Erde. Also das ist absolut, absolut unbezahlbar. Du kommst dort oben an und ich habe so lange von diesem Moment geträumt, runterzuschauen auf die Erde. Und als dann der Moment da war und wir haben die Rollläden da hochgemacht, die Fensterschützen, und ich habe die Erde vor mir gesehen, ey, das war so erst ein mulmiges Gefühl in der Magengrube, wo ich gedacht habe, ich bin jetzt ja wirklich ein Außerirdischer, weg von der Erde. Aber dann ist diese Erde, die ist so schön. Und dann siehst du auch bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, dann leuchtet die Sonne von der Seite so die Atmosphäre an. Und dann siehst du plötzlich die Atmosphäre, das ist so ein ganz dünner Flaum. Der liegt wie so, ja, etwas ganz, ganz zerbrechlich, wie so eine Art Seifenblase um die Erde rum. Und du weißt mit einem Blick, alles, was das Leben auf der Erde möglich macht, ist diese Atmosphäre. Alles, was unten abläuft, kann nur funktionieren, wenn die Atmosphäre in Ordnung ist. Und wir pumpen so viele Treibhausgase da rein in diese Atmosphäre und gehen so rabiat mit ihr um. Und du erkennst das auf einmal und plötzlich werden dir diese ganzen Problematiken, über die wir immer reden, Klimawandel und Umweltbelastung, das alles wird dir so vor eigenen Augen verdeutlicht. Das ist schon ein großer Schreck, den du da hast. Aber klar, dann konzentrierst du dich wieder auf die schönen Dinge und fliegst in 90 Minuten einmal um die Erde rum. Und plötzlich erkennst du auch, okay, unser Planet ist gar nicht so riesengroß. In 90 Minuten kannst du alles sehen, alles abdecken. Du erkennst die schönen Seiten. Unser Planet ist super toll, hat viel, viel Wasser. 3/4 ist ja Wasser und die anderen Planeten um uns herum haben das nicht. Deswegen ist dort das Leben auch nicht möglich. Aber du erkennst natürlich auch, was wir Menschen alles falsch machen. Du erkennst dann riesige Waldbrände im Urwald, und das ist dann dort, wo der dunkelgrüne Urwald plötzlich eine hellgrüne Fläche angrenzt. Das ist dort, wo Ackerbau gemacht wird, und dort brennen dann die Menschen den Urwald nieder, um mehr Fläche für Ackerbau zu machen. Und du weißt dann, wenn du diese riesigen Rauchsäulen mit bloßem Auge aus dem Weltraum siehst, dass wir Menschen den Planeten ordentlich da kaputt machen.
Also würdest du schon sagen, dass deine Zeit im Weltraum dein Verständnis für das Leben auf der Erde verändert hat?
Ja, absolut. Also das ist etwas, was man bei allen Astronauten feststellt. Wir nennen das diesen Überblick-Effekt, auf Englisch die Overview-Effekt. Und da gibt es auch Menschen, die Bücher darüber geschrieben haben. Wenn du einmal oben warst und hast die Erde mit eigenen Augen gesehen, du hast eine ganz andere Wahrnehmung und du möchtest automatisch ein besserer Mensch werden und diese Erde beschützen.
Also du warst ja mit der ESA unterwegs. Was macht man dort überhaupt und wie sieht dein Alltag aus? Also wie genau lief das mit dem Essen, Trinken, Schlafen und so weiter?
Ja, ich bin ESA-Astronaut. Also ESA steht für Europäische Weltraumagentur, European Space Agency. Das ist sozusagen die europäische NASA. Und wir arbeiten mit der NASA zusammen, aber auch mit anderen Raumfahrtagenturen aus anderen Ländern. Und die ESA hat verschiedene Bereiche. Ein Bereich ist natürlich, Raketen herzustellen, mit denen wir Dinge ins All hochtransportieren. Diese Dinge sind meistens Satelliten. Ja, wir haben da Satelliten, die beobachten die Erde, um halt über den Klimawandel unserer Erde viel zu lernen, zu erfahren. Und da haben wir in Europa eigentlich die besten Satelliten weltweit, sogar besser als die NASA. Dann haben wir auch Satelliten, die uns ein Signal schicken, mit dem wir navigieren können. Also wir nennen das oft GPS, aber es ist ein Navigationssystem. Und unser europäisches System ist das modernste und auch das präziseste. Das heißt Galileo. Und jeder, der ein Handy hat und damit navigiert, mit seinem Auto oder auch zu Fuß irgendwo hinzukommen, der nutzt vielleicht sogar schon Galileo, ohne dass er es weiß. So, und dann haben wir noch Satelliten, die wir jetzt wegschicken von der Erde. Das sind dann Weltraumsonden, die fliegen zum Beispiel zum Mars oder auch zu anderen Positionen im Weltraum, und die beobachten dort jetzt zum Beispiel den Mars, oder dann hatten wir auch schon Sonden zur Venus geschickt, und auch jetzt haben wir eine Sonde, die Richtung Sonne unterwegs ist, um die Sonne zu beobachten. Also viel Wissenschaft wird da gemacht, um das Weltall zu verstehen und zu lernen. Und dann gibt es noch den großen Bereich, wo wir, den nennen wir die bemannte Raumfahrt oder astronautische Raumfahrt. Und dort schicken wir dann Astronauten hoch ins All. Und das kann die ESA leider noch nicht alleine. Ja, wir haben zwar europäische Astronauten, aber wir haben keine Raumkapsel, mit der wir Europäer selbstständig hochschicken können. Und deswegen machen wir eine Kooperation mit der NASA, mit den Amerikanern und auch in der Vergangenheit mit der Sowjetunion und Russland später dann. Aber klar, jetzt hängt das auch sehr viel von der Politik ab. Und in der nächsten Zukunft werden wir hauptsächlich dann mit NASA dann hochfliegen ins Weltall. Ja, und ich bin mit einer SpaceX-Rakete zur Internationalen Raumstation gestartet.
Du hast gerade auch schon die Zukunft angesprochen. Welche zukünftigen Entwicklungen oder auch Missionen in der Raumfahrt faszinieren dich denn am meisten?
Ja, in der Raumfahrt stellen wir fest, dass es momentan verschiedene Ziele gibt, jetzt für die bemannte Raumfahrt. Ja, wir haben zum einen die Internationale Raumstation, die fliegt in 400 Kilometern Höhe, und dort machen wir Forschung. Dort werden jeden Tag von morgens bis abends Experimente durchgeführt. Während meinen 6 Monaten habe ich da an rund 150 Experimenten gearbeitet. Und das ist natürlich wichtig, weil das, was wir dort oben lernen, das nutzen wir dann für neue Technologie hier unten auf der Erde. Also zum Beispiel bessere Materialien zu entwickeln, die dann ein besseres Handy erlauben, was länger hält oder vielleicht effizienter ist, schneller ist. Oder auch bessere Materialien als Energiespeicher. Wir alle wissen ja, jetzt gibt es die Elektroautos, die kommen. Aber dann wollen wir natürlich auch Flugzeuge haben, die leichter sind und weniger Spritverbrauch dann fliegen sollen. Dafür sind halt neue, moderne Werkstoffe wichtig. Und das forschen wir zum Teil auch oben. Dann haben die Menschen hier unten auf der Erde Krankheiten. Aber diese Krankheiten, um die zu verstehen, würde man ganz gerne die so ein bisschen schneller ablaufen sehen, also im Zeitraffer. Und dann gibt es zum Beispiel eine große Krankheit, die ist Knochenschwund. Das haben oft alte Menschen. Dann werden die Knochen porös und irgendwann fallen die dann, weil die Knochen brechen. Und bei uns Astronauten läuft das 30 Mal schneller ab. Ja, das heißt, wir sind ein Versuchskaninchen. Das ist jetzt nicht so schön für uns, aber an uns lernen dann die Mediziner auch, was man dagegen machen kann. Und deswegen müssen wir oben im All auch jeden Tag 2,5 Stunden Sport machen, um fit zu bleiben und auch bessere Ernährung zu haben. So, das ist die ISS, ist die Forschung in Schwerelosigkeit. Dann ist der nächste Schritt darüber hinaus ein Flug Richtung Mond, um halt den Mond zu erkunden. Dort können wir sehr viel lernen über die Geschichte auch der Erde, weil Mond und Erde sind gleich alt, aber die Erde ist immer frisch an der Oberfläche. Also die Erde hat ja Wetter und Klima und dann Plattentektonik. Das merken wir dann vielleicht an Erdbeben, aber auch Vulkanausbrüche. Das heißt, die Erde ist irgendwie immer neu und frisch an der Oberfläche. Der Mond Es hingegen, da gibt es das alles nicht. Dort haben wir kein Wetter, kein Klima. Und der Mond hatte ganz am Anfang mal so ein bisschen Vulkanausbrüche, aber das sind schon lange, lange sind die erstarrt. Das heißt, der Mond ist so eine Art Geschichtsbuch. Und wenn wir jetzt gucken wollen, was ist in der Vergangenheit dann aus dem Weltraum auf die Erde gekommen, dann können wir das auf dem Mond noch finden, auf der Erde nicht mehr. Ja, das ist deswegen ganz spannend, weil wir haben ja große Fragen, nämlich wie ist das Leben auf die Erde gekommen? Wie ist das, ja, wie ist das Sonnensystem entstanden? Gibt es noch eine zweite Erde dort draußen und gibt es sogar auch Leben irgendwo im Weltall? Das sind die großen Fragen, die wir herausfinden und lösen wollen. Und deswegen machen wir auch bemannte Raumfahrt.
Das klingt total spannend. Vor allem, weil ja anscheinend noch viel zu tun ist. Also, wann fliegst du denn das nächste Mal in den Weltraum? Ist da schon etwas geplant?
Ja, also ich habe da eine große Hoffnung. Mein nächster großer Traum ist ein Flug zum Mond. Und ich hoffe, dass es in den nächsten 5-6 Jahren hoffentlich zustande kommt. Hängt jetzt nicht nur alleine von der ESA ab, wann die mich da losschicken, weil auch hier gilt's, wir fliegen mit der NASA zusammen Richtung Mond und wir können da erst starten, wenn die neue große Rakete der Amerikaner fertig ist und da gibt's momentan noch viel Entwicklungsarbeit.
Sehr interessant. Als abschließende Frage würde ich dich gerne fragen, was du jungen Menschen raten würdest, die auch davon träumen, Astronauten oder Astronautinnen zu werden.
Also ich kann den Beruf des Astronauten jedem nur empfehlen. Das ist ein ganz, ganz toller Beruf. Aber ich habe leider auch so ein bisschen eine negative Nachricht. Es ist nämlich so, dass es gibt viel, viel weniger Flugtickets ins All, als es Menschen gibt, die diesen Job machen könnten. Astronaut zu sein, ist gar nicht so schwer. Astronaut zu werden, ist leider schwer, ja, weil es halt so wenig Flugmöglichkeiten gibt. Aber das wird in Zukunft alles besser. So, die Nachricht an diejenigen, die trotzdem noch Astronautin oder Astronaut werden wollen, ist, glaubt an euren Traum und macht auch etwas dafür. Weil nur wer für seinen Traum auch arbeitet, sich anstrengt, der wird wahrscheinlich auch seinen Traum nur erfüllen können. Und der Beruf des Astronauten, auch wenn es jetzt ein bisschen unwahrscheinlich ist, ist mein Tipp, macht das, was euch gefällt im Leben, weil nur wenn man Spaß bei der Sache hat, dann ist man auch richtig gut darin. Und vielleicht passt es ja auch, so wie bei mir, dass eine Astronautenauswahl kommt und ihr dann seht, ah, ich habe ja das und das studiert und das gelernt, das passt perfekt und ich bewerbe mich jetzt als Astronaut.
Ein Lichtblick von Matthias Maurer. Vielen Dank für das Gespräch. Leute, ich durfte heute einfach einen Astronauten kennenlernen. Es hat mich sehr gefreut und falls ihr, unser Publikum, mehr von Salon 5 sehen wollt, schaut doch gerne auf unseren Social Media Kanälen bei TikTok oder Instagram unter Salon5- vorbei. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und vielen Dank, Matthias. Tschüss.
Sehr, sehr gerne. Ich danke dir. Tschüss.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.